John. Val wartete in der Kälte vor der Morgendämmerung am Tor und hatte sich in ein Bärenfell gehüllt, das von der Größe her auch Sam gepasst hätte. Neben ihr stand ein Bergpferd gesattelt und gezäumt, ein zottiger Grauschimmel mit einem weißen Auge. Mali und der schwermütige Ed standen bei ihr, zwei Wachen, die gar nicht zu dieser Aufgabe passten. Ihr Atem gefror in der kalten, schwarzen Luft.
»Ihr habt ihr ein blindes Pferd gegeben?« fragte John ungläubig.
»Nur halbblind, Milord«, erwiderte Mali. »Ansonsten ist es gesund.«
Er tätschelte dem Pferd den Hals. »Das Pferd ist vielleicht halb blind, aber ich nicht«, sagte Val. »Ich weiß, wohin ich muss.«
»Milady, ihr müsst das nicht tun. Das Risiko liegt bei mir, Lord Snow. Ich bin keine Lady aus dem Süden, sondern eine Frau aus dem freien Volk. Deshalb kenne ich den Wald besser als all eure Grenzer in ihren schwarzen Mänteln. Für mich gibt es dort keine Geister.«
»Hoffentlich nicht.«
John zählte darauf und er vertraute darauf, dass Val dort Erfolg haben würde, wo der schwarze Hans Bulver und seine Gefährten gescheitert waren, und sie musste auch das freie Volk nicht fürchten, so hoffte er. Doch sie beide wussten, dass in diesen Wäldern nicht nur die Wildlinge lauerten.
»Habt ihr genug Vorräte?«
»Hartes Brot, harten Käse, Haferkuchen, gesalzenen Dorsch, gesalzenes Rind, gesalzenen Hammel und einen Schlauch mit süßem Wein, der mir das ganze Salz aus dem Mund spülen wird. Ich werde nicht verhungern.«
»Dann ist es Zeit, dass ihr aufbrecht.«
»Ihr habt mein Wort, Lord Snow. Ich kehre zurück mit Tormund oder ohne ihn.«
Val schaute zum Himmel. Es war Halbmond.
»Haltet am ersten Tag des Vollmonds Ausschau nach mir.«
»Das werde ich.«
»Lasst mich nicht im Stich«, dachte er, »sonst wird Stannis sich meinen Kopf holen.«
»Habe ich euer Wort, dass ihr unsere Prinzessin in der Nähe behaltet?« hatte der König gefragt, und John hatte es ihm versprochen.
»Aber Val ist keine Prinzessin. Ich habe es ihm 100-mal gesagt.«
Das war nur eine schwache Ausrede, ein trauriger Lappen, mit dem er sein gebrochenes Wort verbunden hatte. Sein Vater hätte dem niemals zugestimmt.
»Ich bin der Schild, der die Reiche der Menschen schützt«,
rief sich John in Erinnerung,
»und letzten Endes muss das mehr Wert haben als die Ehre eines Mannes.«
Die Straße unter der Mauer war so dunkel und kalt wie der Bauch eines Eisdrachens, und sie wand sich in Kurven wie eine Schlange. Der schwermütige Ed führte sie mit einer Fackel in der Hand hindurch. Mali hatte die Schlüssel für die drei Tore, wo Stangen aus schwarzem Eisen, dick wie der Arm eines Mannes, den Durchgang versperrten. Die Speerträger an jedem Tor neigten den Kopf vor Jon Snow, starrten Val und ihr Pferd jedoch unverhohlen an. Als sie nördlich der Mauer durch eine dicke Tür aus frisch geschlagenem grünem Holz ins Freie traten, hielt die Wildlingsprinzessin einen Moment lang inne und ließ den Blick über das schneebedeckte Feld schweifen, auf dem König Stannis seine Schlacht gewonnen hatte. Jenseits davon wartete düster und schweigend der verfluchte Wald. Im Schein des Halbmondes glänzte Vals honigblondes Haar silbern, und ihre Wangen wirkten weiß wie Schnee. Sie holte tief Luft.
»Die Luft schmeckt süß.«
»Meine Zunge ist zu taub, um das zu erkennen. Ich schmecke nur die Kälte.«
»Kälte?«
Val lachte geringschätzig.
»Nein, wenn es kalt ist, schmerzt das Atmen. Wenn die anderen kommen...«
Der Gedanke daran war beunruhigend. Sechs der Grenzer, die John ausgeschickt hatte, wurden noch vermisst.
»Es ist zu früh. Sie kommen sicher noch zurück.«
Doch eine andere Stimme in ihm beharrte.
»Sie sind tot, jeder Einzelne. Du hast sie zum Sterben hinausgeschickt, und das Gleiche machst du mit Val.«
»Teilt Tormund mit, was ich euch gesagt habe.«
»Er wird euren Worten vielleicht nicht zustimmen, aber er wird sie anhören.«
Val küsste ihn leicht auf die Wange.
»Vielen Dank, Lord Snow. Für das halbblinde Pferd, den gesalzenen Dorsch und die freie Luft.
für die Hoffnung.« Ihr Atem vermischte sich zu weißem Dunst. Jon Snow zog sich zurück.
»Was ich als Dank möchte, ist allein Tormund Riesentod, ja?«
Val setzte sich die Kapuze ihres Bärenfells auf. Der braune Pelz war mit grauen Sprenkeln überzogen.
»Eine Frage noch, bevor ich gehe. Habt ihr Jarl getötet, Milord?«
»Die Mauer hat Jarl getötet.
Das habe ich auch gehört. Aber ich muss sicher sein.«
»Ihr habt mein Wort. Ich habe ihn nicht getötet.«
»Obwohl ich es möglicherweise getan hätte, wenn alles anders verlaufen wäre.«
»Dann sagen wir einander also Lebewohl«,
meinte sie beinahe ausgelassen. Jon Snow war nicht in der rechten Stimmung.
»Es ist zu kalt und zu dunkel für Ausgelassenheit und überhaupt viel zu spät.«
»Nur für eine Weile. Ihr werdet zurückkehren. Des Jungen wegen, wenn schon aus keinem anderen Grund.« »Krastas Sohn?«
Val zuckte mit den Schultern.
»Ich bin nicht mit ihm verwandt.«
»Ich habe gehört, ihr singt für ihn.«
»Ich habe für mich gesungen. Kann man mir die Schuld geben, wenn er zuhört?«
Ein leises Lächeln huschte über ihre Lippen.
»Es bringt ihn zum Lachen. Oh, na gut, er ist ein süßes, kleines Ungeheuer.«
»Ein Ungeheuer?«
»Sein Milchname. Ich musste ihn irgendwie nennen. Sorgt dafür, dass er in Sicherheit ist und es warm hat, um seiner Mutter willen und für mich. Und haltet ihn von der roten Frau fern. Sie weiß, wer er ist. Sie sieht Dinge in ihren Feuern.«
»Arrhyr«, dachte er und hoffte, es stimmte.
»Asche und Kohlen. Könige und Drachen.«
»Schon wieder Drachen.«
Einen Moment lang konnte John sie fast ebenfalls sehen, wie sie sich durch die Nacht schwangen, die dunklen Schwingen als Silhouette vor einem Meer aus Flammen.
»Wenn sie Bescheid wüsste, hätte sie uns den Jungen weggenommen.« »Dallas Jungen, nicht euer Ungeheuer. Ein Wort in des Königs Ohr hätte alle mein Ende gemacht.«
»Und auch mir. Stannis hätte es als Verrat ausgelegt.«
»Warum sollte sie es zulassen, wenn sie Bescheid weiß?«
»Weil es ihr passt. Feuer ist ein launisches Ding. Niemand weiß, in welche Richtung die Flamme wandert.«
Val stellte einen Fuß in den Steigbügel, schwang sich in den Sattel und schaute herunter.
»Erinnert ihr euch, was meine Schwester zu euch gesagt hat?«
»Ja.«
»Ein Schwert ohne Heft, das man auf keine Art sicher halten kann.«
Aber Melisandre hatte recht.
»Selbst ein Schwert ohne Heft ist besser als eine leere Hand, wenn man von Feinden umzingelt ist.«
»Gut.«
Val drehte das Pferd in Richtung Norden.
»Dann also bis zur ersten Nacht des Vollmonds.«
John schaute ihr nach, wie sie davonritt, und fragte sich, ob er sie je wiedersehen würde.
»Ich bin keine Lady aus dem Süden«, hallte es in seinen Ohren wieder, »sondern eine Frau aus dem freien Volk.«
»Mir ist es gleich, was sie sagt«, murmelte der schwermütige Ed, als Val hinter einer Gruppe Soldatenkiefern verschwand. »Die Luft ist so kalt, dass es beim Atmen wehtut. Ich würde ja damit aufhören. Aber das würde noch mehr wehtun.«
Er rieb die Hände aneinander.
»Diese Sache wird ein böses Ende nehmen.«
»Das sagst du über alles.«
»Ja, Lord, und für gewöhnlich behalte ich recht.«
Mali räusperte sich.
»Lord?«
»Weil ihr die Wildlingsprinzessin gehen lasst, sagen die Männer.«
»Dass ich selbst ein halber Wildling bin, ein Abtrünniger, der das Reich an die Räuber, Kannibalen und Riesen verkaufen will.«
John brauchte nicht ins Feuer zu starren, um zu wissen, was man sich über ihn erzählte. Und was das Schlimmste war, sie lagen nicht einmal falsch damit, jedenfalls nicht gänzlich.
»Worte sind Wind, und an der Mauer weht immer der Wind. Kommt!«
Als John in seine Gemächer hinter der Waffenschmiede zurückkehrte, war es noch dunkel. Ghost war noch nicht zurückgekommen,
immer noch auf der Jagd.
Der große weiße Schattenwolf war in der letzten Zeit häufiger unterwegs als zu Hause und zog auf der Suche nach Beute immer größere Kreise. Zwischen der Wache und den Wildlingen in Moldstown waren die Hügel und Felder nahe von Castle Black leer gejagt, und es hatte hier schon immer sehr wenig Wild gegeben.
»Der Winter naht«, dachte John, »und zwar bald, viel zu bald.«
Er fragte sich, ob er je einen Frühling erleben würde. Der schwermütige Ed wanderte hinüber zur Küche und kehrte bald mit einem Krug braunen Biers und einem Teller mit Haube zurück. Unter dem Deckel fand John drei gebratene Enteneier, eine Scheibe Speck, zwei Würste, Blutwurst und einen halben Laib Brot, der noch warm vom Ofen war. Er aß das Brot und ein halbes Ei. Den Speck hätte er auch gegessen, aber der Rabe machte sich damit davon, ehe John Gelegenheit dazu bekam. »Dieb«, sagte John, während der Vogel zum Sims über der Tür hinaufflatterte und sich dort über seine Beute hermachte. »Dieb«, stimmte der Rabe zu. John biss von einer Wurst ab. Er spülte den Geschmack gerade mit einem Schluck Bier hinunter, als Ed wieder hereinkam und ihm mitteilte, dass Bowen Marsh draußen wartete.
»Hotel ist bei ihm, und Septon Zeller da auch.«
Das ging ja schnell. Er fragte sich, wer da alles weitererzählte und ob es mehr als einer war. »Schick sie herein.«
»Ja, Milord. Bei dem Haufen solltet ihr aber auf eure Würste aufpassen, sie sehen hungrig aus.«
Hungrig war nicht die Beschreibung, die John gewählt hätte. Septon Celador wirkte verwirrt und benommen und machte den Eindruck, als brauchte er dringend ein paar Schuppen von dem Drachen, der ihn in Brand gesteckt hatte, während der erste Baumeister Hotel Jarvik aussah, als hätte er etwas heruntergeschluckt, das er nicht verdauen konnte. Bowen Marsh war wütend. John sah es an seinen Augen, an seinem verkniffenen Mund, an der Röte auf seinen runden Wangen.
»Diese Röte stammt nicht von der Kälte.«
»Bitte setzt euch«, sagte er. »Darf ich euch etwas zu essen oder zu trinken anbieten?«
»Wir haben im Gemeinschaftssaal gefrühstückt«, sagte Marsh.
»Ich könnte schon noch was vertragen.«
Jarvik ließ sich auf einem Stuhl nieder.
»Ein sehr freundliches Angebot von euch.«
»Vielleicht etwas Wein?«, fragte Septon Celador.
»Korn?«
kreischte der Rabe vom Türsturz.
»Korn? Korn?«
»Wein für den Septon und einen Teller für unseren ersten Baumeister«, trug John dem schwermütigen Ed auf. »Nichts für den Vogel.« Er wandte sich wieder seinen Besuchern zu. »Ihr kommt wegen Val.«
»Und wegen anderer Angelegenheiten«, sagte Bowen Marsh. »Die Männer machen sich Sorgen, Milord.«
»Und wer hat euch ernannt, für sie zu sprechen?«
»Ich auch.«
»Hotel, wie geht die Arbeit im Nightfort voran?«
»Ich habe einen Brief von Sir Axel Florent bekommen, der sich Hand der Königin nennt. Er teilt mir mit, Königin Celüse sei nicht zufrieden mit ihrer Unterkunft in Eastwatch an der See und möchte unverzüglich in den neuen Sitz ihres Gemahls ziehen. Wäre das möglich?« Jarvik zuckte mit den Schultern.
»Den größten Teil des Red Keeps haben wir wieder aufgebaut. Und die Küchen haben wieder ein Dach. Sie bräuchte allerdings noch Nahrungsmittel und Möbel und Feuerholz, aber es könnte gehen. Es mangelt jedoch gewiss an den Bequemlichkeiten von Eastwatch. Und es ist ein langer Weg zu den Schiffen, falls Ihre Gnaden uns verlassen möchte, aber ja, sie könnte dort wohnen, obwohl es noch Jahre dauern wird, bis es dort aussieht wie in einer anständigen Burg.
Es würde schneller gehen, wenn ich mehr Baumeister hätte.«
»Ich könnte euch einen Riesen anbieten.« Ottel zuckte zusammen.
»Das Ungeheuer im Hof?«
»Er heißt Wunweg Wundawun«, hat mir Leder erzählt. »Da kann man sich leicht die Zunge brechen, ich weiß. Leder nennt ihn Wunwun, und darauf scheint er zu hören.«
Wunwun hatte wenig Ähnlichkeit mit den Riesen aus den Geschichten von Old Nen, diesen hünenhaften wilden Wesen, die sich Blut in den Morgenbrei mischten und ganze Bullen mit Haut und Haar und Horn verschlangen. Dieser Riese aß gar kein Fleisch, aber er wurde zum wahren Schrecken, wenn man ihm einen Korb mit Gemüse reichte. Dann zerbiss er Zwiebeln und Rüben und sogar rohe Steckrüben mit den großen viereckigen Zähnen. Er arbeitet bereitwillig, nur ist es nicht immer leicht, ihm begreifbar zu machen, was man von ihm will. Die alte Sprache beherrschte auf seine Weise, die gemeine Zunge jedoch gar nicht. Trotzdem ist er unermüdlich und von erstaunlicher Kraft. Er konnte die Arbeit eines Dutzends Männer erledigen.
Milord, die Männer würden niemals Riesen essen Menschenfleisch. Ich glaube... Nein, Milord, danke. Aber ich habe nicht genug Männer, um so ein Geschöpf zu bewachen.
Jon Snow war nicht überrascht. Wie ihr wünscht. Wir behalten den Riesen hier. Um die Wahrheit zu sagen, er hätte sich nicht gern von Wunwun getrennt.
Du weißt gar nichts, Jon Snow,
hätte Ygritte gesagt. Doch John unterhielt sich mit dem Riesen, wann immer es ging, mit Hilfe von Leder oder einem der anderen vom freien Volk, die er aus dem Hain mitgebracht hatte, und er erfuhr viel und noch viel mehr über sein Volk und dessen Geschichte. Wenn nur Sam da gewesen wäre, um die Geschichten aufzuschreiben. Deshalb wurde er jedoch nicht blind für die Gefahr, die Wunwun darstellte. Der Riese konnte kräftig zuschlagen, wenn er bedroht wurde, und seine riesigen Pranken waren stark genug, um einen Mann in zwei Teile zu reißen. Er erinnerte John an Hodor.
Hodor zweimal so groß und zweimal so stark, dafür nur halb so klug. Bei dem Gedanken wird sogar Septor Celador sofort nüchtern. Aber falls Tormund Riesen bei sich hat, könnte Wunweg Wundavun uns helfen, mit ihnen zu verhandeln.
Mormons Rabe krächzte verärgert, als sich die Tür unter ihm öffnete und kündigte die Rückkehr des schwermütigen Eds an, der mit einer Karaffe Wein und einem Teller mit Eiern und Würsten hereinkam. Bowen Marsh wartete mit offensichtlicher Ungeduld, während Ed einschenkte, und fuhr erst fort, nachdem er gegangen war.
»Tollet ist ein guter Mann und beliebt. Und der eiserne Emmet war ein guter Waffenmeister«, sagte er dann. »Dennoch heißt es, ihr beabsichtigt, sie fortzuschicken.«
»Wir brauchen gute Männer in Long Barrow.«
»Hurenloch«, nennen die Männer es inzwischen, sagte Marsh. »Aber lassen wir das dahingestellt. Stimmt es, dass ihr Emmet durch diesen wilden Leder als Waffenmeister ersetzen wollt? Dieses Amt sollte Rittern vorbehalten sein oder wenigstens Grenzern.«
»Leder ist wild«, stimmte John milde zu. »Das kann ich selbst bezeugen. Ich bin auf dem Übungshof gegen ihn angetreten. Er ist mit einer Steinaxt so gefährlich wie die meisten Ritter mit auf einer Burg geschmiedetem Stahl. Sicher, er ist nicht so geduldig, wie ich es mir wünschen würde, und einige der Jungen fürchten sich vor ihm. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Eines Tages werden sie um ihr Leben kämpfen müssen, und eine gewisse Vertrautheit mit der Furcht wird ihnen dann nützlich sein.«
»Er ist ein Wildling.«
»Das war er, bis er die Worte gesprochen hat. Jetzt ist er unser Bruder. Einer, der den Jungen mehr als nur den Schwertkampf beibringen kann. Es kann nicht schaden, wenn sie ein paar Worte in der alten Sprache beherrschen und sich etwas in den Sitten des freien Volkes auskennen.«
»Frei?« krächzte der Rabe. »Korn? König?«
»Die Männer vertrauen ihm nicht.«
»Welche Männer?«
hätte John fragen können.
»Wie viele?«
Aber das hätte ihn auf einen Weg geführt, den er nicht einschlagen wollte. »Das höre ich nicht gern. Sonst noch etwas?«
Septon Celador ergriff das Wort.
»Dieser Junge, Satin, es heißt, ihr wollt ihn zu eurem Burschen und Knappen machen, an Tollets Stelle. Milord, der Junge ist eine Hure, ein, darf ich zu sagen wagen, ein geschminkter Lustknabe aus den Bordellen von Old Town.«
»Und ihr seid ein Säufer.«
»Was er in Old Town war, soll nicht unsere Sorge sein. Er hat eine rasche Auffassungsgabe und ist sehr klug. Die anderen Rekruten haben ihn zu Beginn verhöhnt, aber er hat sie für sich gewonnen und sich alle zu Freunden gemacht. Im Kampf zeigt er keine Furcht, und er kann sogar ein wenig lesen und schreiben. Er sollte doch wohl in der Lage sein, mir die Mahlzeiten zu bringen und mein Pferd zu satteln, oder?«
»Höchstwahrscheinlich«, meinte Bowen Marsh mit versteinerter Miene. »Aber den Männern gefällt es nicht. Der Tradition nach sind die Knappen des Lord Commander Jungen von guter Geburt, die darauf vorbereitet werden, selbst einmal den Befehl zu führen. Glaubt Milord tatsächlich, die Männer der Nachtwache würden einer Hure in die Schlacht folgen?«
Johns Zorn flammte auf. Sie sind schon Schlimmeren gefolgt. Der alte Bär hat für seinen Nachfolger ein paar warnende Aufzeichnungen über bestimmte Männer hinterlassen. Im Shadow Tower haben wir einen Koch, der Spaß daran hatte, Septas zu vergewaltigen. Für jede von ihnen hat er sich einen siebenzackigen Stern ins Fleisch gebrannt, behauptet er zumindest. Sein linker Arm ist vom Handgelenk bis zum Ellbogen voller Sterne und auch an den Waden trägt er Sterne. In Eastwatch haben wir einen Mann, der das Haus seines Vaters angezündet und die Tür verrammelt hat. Seine gesamte Familie ist verbrannt, alle neun. Was immer Satin in Oldtown getan haben mag, jetzt ist er unser Bruder und er wird mein Knappe.
Septon Celador trank ein wenig Wein. Ottel Jarvik spießte eine Wurst mit seinem Dolch auf. Bowen Marsh saß mit rotem Gesicht da. Der Rabe schlug mit den Flügeln und sagte, »Korn? Korn? Tot?« Schließlich räusperte sich der Lord Verwalter.
»Euer Lordschaft, wissen es sicherlich am besten. Darf ich eine Frage wegen dieser Leichen in den Eiszellen stellen? Sie bereiten den Männern Unbehagen. Und warum müssen sie bewacht werden? Sicherlich ist das Verschwendung von zwei guten Männern, es sei denn, ihr fürchtet, dass sie wieder aufstehen. Ich bete sogar dafür.«
Der Septon wurde blass.
»Die Sieben mögen uns beschützen.«
Wein troff als rote Linie von seinem Kinn.
»Lord Commander, Wiedergänger sind Ungeheuer, unnatürliche Geschöpfe, Abscheulichkeiten in den Augen der Götter. Ihr könnt euch nicht ernsthaft mit der Absicht tragen, zu versuchen, mit ihnen zu sprechen.«
»Können sie sprechen?« fragte Jon Snow. »Ich denke nicht. Aber ich kann nicht behaupten, es zu wissen. Vielleicht sind sie Ungeheuer, aber bevor sie dazu wurden, waren sie Menschen. Wie viel davon bleibt? Der eine, den ich erschlagen habe, wollte Lord Commander Mormont töten. Offenbar konnte er sich daran erinnern, wer Mormont war und wo er ihn finden konnte.« Maester Aemon hätte begriffen, worauf er hinaus wollte. Sam Tali hätte sich fast vor Angst in die Hose gemacht, doch auch er hätte verstanden. »Mein hoher Vater hat mir stets gesagt, dass man seine Feinde kennen muss. Über die Wiedergänger wissen wir wenig. Und noch weniger über die anderen. Wir müssen lernen.«
Diese Antwort gefiel ihnen nicht. Septon Celador griff nach dem Kristall, der um seinen Hals hing, und sagte,
»Ich halte das nicht für weise, Lord Snow. Ich werde zum alten Weib beten, damit sie ihre leuchtende Lampe erhebt und euch auf den Pfad der Weisheit führt.«
Jon Snow war mit seiner Geduld am Ende. »Ein wenig Weisheit könnte uns allen nicht schaden, dessen bin ich sicher.«
»Du weißt gar nichts, Jon Snow.«
»Wollen wir nun über Vael sprechen?«
»Es ist also wahr«, sagte Marsh. »Ihr habt sie freigelassen.«
»Jenseits der Mauer.«
Septon Celador schnappte nach Luft.
»Die Gefangenen des Königs! Seine Gnaden werden wütend sein, wenn er feststellt, dass sie fort ist.«
»Vael wird zurückkehren.«
»Und zwar vor Stannis, wenn die Götter gnädig sind.«
»Woher wollt ihr das wissen?« fragte Bowen Marsh.
»Sie hat es mir gesagt.«
»Und wenn sie lügt? Wenn ihr etwas zustößt?«
»Nun, dann bekommt ihr Gelegenheit, euch einen Lord Commander zu wählen, der euch besser gefällt. Doch bis dahin, fürchte ich, müsst ihr mich ertragen.«
John trank einen Schluck Bier.
»Ich habe sie zu Tormund Riesentod geschickt, damit sie ihm mein Angebot überbringt.«
»Dürften wir erfahren, um was für ein Angebot es sich handelt?«
»Um das gleiche Angebot, das ich in Moldstown gemacht habe. Verpflegung und Frieden und ein Dach über dem Kopf, wenn sie sich uns anschließen, gegen unseren gemeinsamen Feind kämpfen und uns helfen, die Mauer zu halten.«
Bowen Marsh schien das nicht zu überraschen.
»Ihr wollt ihn also hereinlassen?«
Seine Stimme verriet, dass er dies schon die ganze Zeit vermutet hatte.
»Ihr wollt ihm und seinen Gefolgsleuten die Tore öffnen, Hunderten, Tausenden.«
»Wenn er noch so viele hat?«
Septon Celador vollführte das Zeichen des Sterns. Ottel Jarvik grunzte. Bowen Marsh sagte,
»Mancher würde das Hochverrat nennen. Das sind Wilddinge, Wilde, Räuber, Vergewaltiger, mehr Tier als Mensch.«
»Tormund ist nichts von alledem,« sagte John. »Nicht mehr als Mans Raider. Aber selbst wenn alles, was ihr sagt, stimmen würde, sind sie immer noch Menschen, Bowen. Lebendige Menschen, so wie ihr und ich. Der Winter naht, Milords. Und wenn er gekommen ist, müssen die Lebenden gegen die Toten zusammenstehen.«
»Snow?«
kreischte Mormons Rabe.
»Snow? Snow?«
John beachtete ihn nicht. »Wir haben die Wildlinge befragt, die wir aus dem Hain mit zurückgebracht haben. Einige haben uns eine interessante Geschichte erzählt, von einer Waldhexe namens Mutter Maulwurf.«
»Mutter Maulwurf?« fragte Bowen Marsh. »Ein seltsamer Name.«
»Angeblich hatte sie sich ihr Heim in einer Höhle unter einem hohlen Baum eingerichtet. Wie viel daran auch wahr sein mag, sie hatte eine Vision von einer Flotte von Schiffen, die kommen würden, um das freie Volk über die Meerenge in Sicherheit zu bringen. Tausende von denen, die nach der Schlacht geflohen sind, waren verzweifelt genug, um ihr zu glauben. Mutter Maulwurf hat sie alle nach Hartholm geführt, wo sie beten und auf Rettung von jenseits des Meeres warten.«
Ottel Jarvik zog eine düstere Miene.
»Ich bin kein Grenzer, aber Hartholm ist ein unheiliger Ort, heißt es. Verflucht! Das hat selbst euer Onkel gesagt, Lord Snow. Warum sollten sie dorthin gehen?«
John hatte eine Karte vor sich auf dem Tisch liegen. Er drehte sie, damit seine Besucher sie sehen konnten. »Hartholm liegt an einer geschützten Bucht und verfügt über einen natürlichen Hafen, der tief genug für die größten Schiffe ist. Holz und Stein gibt es dort in Hülle und Fülle. Im Wasser wimmelt es von Fischen, und ganz in der Nähe gibt es Kolonien von Seehunden und Seekühen.«
»Das mag ja alles richtig sein«, sagte Jarvik, »aber an dem Ort möchte ich nicht eine einzige Nacht verbringen. Ihr kennt die Geschichte.«
Das tat er. Hartholm war auf dem besten Wege gewesen, eine Stadt zu werden, die einzige richtige Stadt nördlich der Mauer, bis zu der Nacht vor 600 Jahren, als sie von der Hölle verschluckt worden war. Seine Bewohner waren versklavt worden oder ihres Fleisches wegen geschlachtet worden, abhängig davon, welche Version der Geschichte man glaubte. Ihre Häuser und Hallen waren von einer Feuersbrunst vernichtet worden, die so heiß brannte, dass die Wachposten auf der Mauer weit im Süden geglaubt hatten, die Sonne gehe im Norden auf. Danach regnete es fast ein halbes Jahr lang Asche auf den verfluchten Wald und das zitternde Meer. Händler berichteten von albtraumhaften Zerstörungen an dem Ort, wo Hartholm gestanden hatte, von einem Land voller verkohlter Bäume und verbrannter Knochen. Im Wasser wimmelte es von aufgequollenen Leichen, und aus den Höhlen in den großen Klippen oberhalb der Siedlung hörte man Schreie widerhallen, die einem das Blut in den Adern gerinnen ließen. 6 Jahrhunderte waren seit jener Nacht gekommen und gegangen, aber Hartholm wurde immer noch gemieden. Die Wildnis hatte den Ort zurückerobert, hatte man John erzählt. Doch manche Grenzer behaupteten, in den überwucherten Ruinen spukten Ghule und Dämonen und brennende Geister, die einen ungesunden Geschmack an Blut gefunden hatten. »Das ist nicht die Zuflucht, die ich mir suchen würde«, sagte John. »Aber Mutter Maulwurf soll gepredigt haben, das freie Volk würde dort Erlösung finden, wo es einst Verderben gefunden hat.«
Septon Celador schob die Lippen vor. »Erlösung findet man allein durch die Sieben. Diese Hexe hat sie alle in die Verdammnis geführt.«
»Und vielleicht die Mauer gerettet«, sagte Bowen Marsh. »Es sind Feinde, von denen wir hier sprechen. Sollen sie doch in ihren Ruinen beten. Und wenn ihre Götter ihnen Schiffe schicken, die sie in eine bessere Welt tragen, schön und gut. In dieser Welt haben wir keine Vorräte, um sie durchzufüttern.«
John spannte die Finger seiner Schwerthand.
»Cotterpikes Galeeren fahren von Zeit zu Zeit an Hartholm vorbei. Er berichtet, außer den Höhlen gebe es dort keinen Unterschlupf. Die schreienden Höhlen nennen seine Männer sie. Mutter Maulwurf und ihre Anhänger werden dort an Kälte und Hunger sterben. Hunderte von ihnen, Tausende.«
»Tausende Feinde, Tausende Wildlinge«,
Tausende Menschen, dachte John. Männer, Frauen, Kinder.
Wut stieg in ihm auf, aber als er fortfuhr, klang seine Stimme ruhig und kalt. Seid ihr so blind? Oder wollt ihr es einfach nicht sehen? Was glaubt ihr, wird geschehen, wenn diese Feinde tot sind? Über der Tür murmelte der Rabe,
»Tot? Tot? Tot?«
»Ich werde es euch erzählen«, fuhr John fort. »Die Toten werden sich wieder erheben, zu Hunderten und zu Tausenden. Sie werden sich als Wiedergänger mit schwarzen Händen und hellen blauen Augen erheben, und sie werden zu uns kommen.« Er stand auf. Abwechselnd spannte er die Finger seiner Schwerthand und ballte sie zur Faust. »Ihr dürft euch entfernen!« Septon Celador stand mit grauem Gesicht und schwitzend auf. Odel Jarvik steif, Bone Marsh blass und mit zusammengepressten Lippen.
»Danke für eure Zeit, Lord Snow.«
Ohne ein weiteres Wort gingen sie hinaus.